Im ersten Korintherbrief, im 7. Kapitel, da lesen wir, was der Apostel Paulus in den Versen 29 bis 31 an die Gemeinde, an die Gemeinden bis heute weitergegeben hat. Die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als behielten sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie nicht, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Wenn wir das so hören, diese wenigen Verse aus dem ersten Korintherbrief, dann ist das schon irritierend. Also ich finde es zumindest irritierend. Wenn wir noch den Klang des Evangeliums im Ohr haben. Und hier schreibt Paulus, fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und führt dann fort, die weinen, als weinten sie nicht. Ist das nicht ein Widerspruch in sich, was der Apostel hier schreibt? Er lädt uns ein zum Hinhorchen, zum Nachdenken, zum Nachspüren. Was will er denn eigentlich sagen, der gute Apostel Paulus? Wenn wir seine Lebensgeschichte nehmen, wenn wir seine Briefe lesen, dann stellen wir fest, dieser Mensch, jetzt hätte ich fast gesagt, steht, das tut er nicht mehr. Er stand mit beiden Füßen mitten im Leben. Das tun wir hoffentlich auch, dass wir verankert sind auf der einen Seite, aber nur auf der einen Seite, mitten im Leben. Und hoffentlich nehmen wir Anteil am Leben in dieser unserer Welt. Wenn das nicht so wäre, dann würde wahrscheinlich was nicht stimmen. Wir nehmen Anteil am Leben nicht nur in dieser Welt, sondern auch hier in unserer Gemeinde, in unserer Stadt und an dem, was uns interessiert. Wir leben Ehe, wir leben Familie. Wir haben Verwandte, Freunde, Kollegen, leben Beziehungen und wir nennen das eine oder andere unser Eigentum oder Besitz. Das will ich jetzt nicht den Unterschied bringen, habe ich mal gelernt. Habe ja Handelsschule und Wirtschaftsgymnasium besucht gehabt, hatte ich das mal gelernt. Und von uns Deutschen wird doch immer wieder mal gesagt, dass sie ihr Auto besonders lieben, hegen und pflegen. Mehr oder weniger. Und dass wir in dieser Welt verankert sind oder mit beiden Beinen auf dem Boden dieser Welt stehen und dort feststehen, hoffentlich, das ist auch biblisch. Also, ich erinnere mich an das, was Jesus einmal gebetet hat in diesem großartigen Gebet, Johannes 17 ist es zu finden. Ich bitte dich nicht, also er bittet den Vater im Himmel, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Er belässt uns also hier in dieser Welt. Und es gab ja mal Zeiten, liegt schon über 100 Jahre zurück, dass es für Christen verpönt gewesen ist, Freude zu haben oder tanzen zu gehen oder irgendetwas anderes, wo vielleicht der Verdacht darin besteht, das könnte vom guten Weg wegführen. Natürlich sollen wir aufpassen, dass uns Dinge nicht wegführen vom guten Weg. Aber Jesus belässt uns in dieser Welt zum einen, denke ich, mit einem klaren Auftrag. Er führt da was im Schilde, möchte ich mal so sagen. Und wenn er das tut, dann will er nicht, dass wir mit den Freuden dieser Welt nichts anfangen können, dass wir die Welt hassen oder ablehnen müssten. Und er verlangt auch nicht, dass wir alle zum Asketen werden müssen. Irgendwo uns eine Grube graben und dort aufhalten. So mit Höhlen haben wir es hier nicht so. Vielleicht der Tunnel, aber das ist auch nicht so das Wahre. Als Christen dürfen wir uns an der Schöpfung Gottes freuen und auch unsere eigenen Bedürfnisse wahrnehmen. Und nun spricht Paulus von der Ehe. Wenn jemand eine Frau hat, dann darf er seine Ehe leben und genießen. Dagegen sagt Paulus hier überhaupt nichts. Wenn wir das so aufnehmen würden, hätten wir ihn gründlich falsch verstanden. Sondern er steht dazu und sagt, wenn du eine Frau hast, dann lebe mit ihr. Und freue dich an der Beziehung. Genieße sie und investiere in eine gute Ehe. Du darfst Familie haben. Und Paulus würde wohl auch sagen, wer einen guten Wein genießen will, darf es tun. Und für mich muss ich jetzt noch nachschließen, wer einen guten Tee genießen will, der darf das gerne tun. Paulus würde Genuss nicht verbieten. Er bejaht auch Eigentum oder die Möglichkeit, sich Dinge zu kaufen, die nicht nur notwendig sind, sondern die auch das Herz erfreuen. Wenn wir nur die Dinge kaufen würden, die notwendig sind, dann wäre es kahl in den Wohnungen. In der Kühlschrank vielleicht halb voll. Aber wir wollen ja auch Dinge genießen und haben den Blick für das Schöne, für das Unnütze, was manchmal so arg staubt, aber trotzdem auch eine Wohnung verschönert. Und das nach dem jeweiligen Geschmack. Paulus würde das nicht verbieten, auf keinen Fall. Sondern das, was das Herz erfreut, darf sein. Und Paulus hat gewiss nichts gegen Freude und Fröhlichkeit und gegen gute Laune. Und sollten nicht gerade Nachfolger Jesu Christi mit Freude erfüllt sein, weil sie wissen, dass ihr Erlöser lebt oder mit einem alten Lied im Herzen singen können, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ist vielleicht kein landeskirchliches Lied, aber egal. Aber Paulus weiß auch um das Weinen, um die Trauer. Und alles gehört zum Leben. Das alles gehört zu uns. In den ganz unterschiedlichen Facetten. Warum? Weil wir mitten im Leben sind. Und weil wir, so hat Jesus ja gebetet, nicht aus der Welt herausgenommen wurden. Das heißt, alles, was so auch dem Willen des Vaters im Himmel entspricht und wir in dieser Welt haben, dürfen wir genießen. Dürfen uns daran freuen, dürfen bejahend leben. Aber auch, ja, die Traurigkeit, das Weinen erfahren. Also noch einmal, wir würden Paulus gründlich missverstehen, wenn wir das so deuten mit dem, was er hier schreibt, dass er alles aufhebt und negiert und verbietet.
So nach dem Motto,
du musst alles wieder weggeben.
Oder wenn wir denken, er stellt uns einen Freibrief aus.
Du musst dich nicht an die Ehe halten.
Keine Bindung und keine Treue. Es gilt. Bist du in einer Ehe, hast du eine Frau oder umgekehrt auch einen Mann, dann lebe die Ehe. Lebe Treue, lebe Verbindlichkeit, liebe deine Frau, liebe deinen Mann.
Und Paulus ist auch hier mit diesen wenigen Versen kein Vorreiter einer Wegwerfgesellschaft.
Wenn er schreibt, die Kaufenden sollen so leben, als würden sie das Gekaufte nicht behalten. Also nicht, wie in manchen oder an manchen Schaufenstern von Geschäften steht, alles muss raus. Er meint auch nicht, lebt ohne Verantwortung in dieser Welt. Denn es gilt, Gott hat uns als seine Verwalter in dieser seiner Schöpfung eingesetzt. Und dann gilt die Frage, wie sollen wir sie denn so verwalten, dass es Gottes Willen entspricht?
Aber was will er denn nun wirklich sagen, der Paulus?
Sagen will er doch, bindet euch nicht so an Menschen, nicht so an Dinge und an Güter, die euch nicht das geben können, was allein Gott geben kann.
Suchen wir unser Heil in Menschen, in Gegenständen, in Gütern, im Eigentum, dann machen wir die Erfahrung, wir bleiben im Inneren leer, einsam, unausgefüllt und unerfüllt. Oder wir überfordern uns selber und andere Menschen permanent.
Wer von seinem Ehepartner denkt, dass er meine Leere füllen soll, da wird das nicht funktionieren.
Wenn er meine Bedürfnisse erfüllen soll, da wird das nicht funktionieren. Das geht nicht.
Paulus sagt, setzt also euren Ehepartner nicht an die Stelle Gottes. Nur er kann euch wirklich im tiefsten Inneren eure Sehnsüchte erfüllen und euch ein erfülltes Leben geben.
Wenn das die Grundlage ist, dann kann eine Ehe ganz anders geführt werden.
Oder wenn wir diese Leere, die in uns ist, meinen, füllen zu können mit allen möglichen Gütern, dann werden wir diese Erfahrung machen, und ich glaube, die Erfahrung hat jeder gemacht, da ist etwas Schönes, etwas, was er wirklich so gerne haben möchte, und dann kauft er es und merkt, wenn er es hat, es erfüllt nicht.
Es ist dieses Bedürfnis groß, und wenn es dann mein eigen ist, dann stelle ich fest, es erfüllt mich nicht.
Und dann bin ich auf der Suche nach dem Nächsten, was mich erfüllen kann.
Und stelle wiederum fest, es erfüllt nicht.
Das ist das eine, was Paulus, denke ich, hier auch uns sagen will.
Und ja, noch einmal, Freude, Fröhlichkeit, Weinen gehören zum Leben.
Aber ich will es mal so ausdrücken, wer Bespaßung sucht, der bleibt an der Oberflächlichkeit. Er kommt nicht in die Tiefe.
Und wer im Weinen verharrt oder an der Traurigkeit festhält, der verliert Lebensqualität.
Ja, alles hat seine Zeit. Und das gilt es auch ernst zu nehmen. Das sollen wir auch ernst nehmen und nicht drüber gehen und sagen, ach, es ist nicht alles nicht so schlimm oder es wird schon wieder. Sondern alles hat seine Zeit. Und die dürfen wir uns und sollen uns auch die Zeit dafür nehmen. Aber nicht darin verharren, sondern mit Gott weiter auf dem Weg sein. Und nicht nur alles hat seine Zeit, so sagt Paulus, alles ist vergänglich. Nichts hat Bestand. Aber es wird eine Zeit kommen, da wird das alles nebensächlich sein. Ja, überhaupt keine Frage mehr sein. In der Ewigkeit, wenn Jesus wiederkommt, dann müssen wir uns und machen wir uns wahrscheinlich auch keine Gedanken mehr um irgendwelchen Besitz, um irgendwelche Güter, auch nicht um die Ehe, die wir hier geführt haben, weil es dort nicht mehr sein wird. Kann ich mir nicht vorstellen, aber so ist es geschrieben. Und doch merke ich, dass Menschen, indem sie älter werden, an Dingen, die ihnen lange Zeit Freude bereitet hat, ihre Freude verlieren oder kein Bedürfnis mehr danach haben. Menschen, die gern gelesen haben, sagen auf einmal, ich habe keine Lust mehr zu lesen. Oder irgendetwas anderes. Und das ist für mich so ein bisschen so ein Vorgeschmack von dem, dass was hier ist, verliert. Nicht nur an Wert, sondern an Interesse. Und Gott kann in der Ewigkeit was ganz was Neues geben, schenken. Ja, wir wissen, es wird die Zeit kommen, da wird aller Besitz, aller Eigentum hinfällig sein. Und Paulus sagt, mit dem Blick nach vorne, bindet euch nicht an das, was wir eh nicht festhalten können. Da besonders auf Güter und Dinge und Eigentum bezogen. Bindet euch nicht so sehr daran. Genießt es. Freut euch daran. Aber lernt auch loszulassen. Nicht festzuhalten, sondern auch loszulassen. Und wenn wir Beziehungen leben, wenn wir Ehe leben, dann darauf zu achten, dass darüber immer noch Gott steht. Dass das alles nicht an die Stelle Gottes tritt. Nicht ein Ersatz für Gott wird, sondern er immer noch die erste Stelle hat. Jesus immer noch die erste Priorität im Leben hat. Ich erinnere mich noch gut, als ich mich befreundet hatte mit meiner Frau, also jetzt Frau, seit 33 Jahren Frau, so. Da haben wir natürlich auch darüber gesprochen, welche Perspektive haben wir denn? Und Ehe war natürlich der Schritt, auf den wir zugehen. Und das Erste, was sie mir sagte, ist, aber Jesus bleibt für mich die erste Stelle und du kommst dahinter. Da habe ich gesagt, es ist recht so. So soll es sein. Es klingt zunächst etwas merkwürdig, aber genau darum geht es. Darum spricht Paulus oder schreibt er hier an die Korinther und letztendlich auch an uns bis heute. Nicht mein Land zuerst, ich nenne es mal so, nicht meine Frau zuerst, nicht mein Geld zuerst, nicht meine Wohnung zuerst, nicht, da kann man jetzt alles Mögliche einsetzen zuerst, sondern Jesus zuerst. Da liegt der amerikanische Präsident leicht schief. Denn nicht America first, sondern Jesus zuerst. Und dann kommt alles darunter. Und das ist das, was Paulus hier eigentlich anspricht. Jesus zuerst. Und alles andere oder jeder andere fügt sich darunter ein, und soll einen selber nicht davon abhalten, Jesus nachzufolgen. Denn wenn man festhält, zum Beispiel an eine Wohnung, an ein Haus, und Jesus sagt, deine Zeit hier geht jetzt zu Ende, möchte, dass du woanders hingehst, da kann ich ihm nicht folgen, wenn ich da festhalte. Weil nur wenn ich bereit bin, da loszulassen, kann ich ihm folgen. Und als Paulus das ja schrieb an die Korinther, da war die Situation noch mal ganz anders. Da wusste er, Christen werden um ihres Glaubens willen nicht willkommen geheißen. Da ist Verfolgung da. Und er fragte die Korinther, und er fragte die Christen damals, seid ihr bereit, mit Jesus auch den schweren Weg zu gehen? Oder lasst ihr euch dann von eurer Familie abhalten und leugnet Jesus? Das sind bis heute Fragen, die sich jeder zu stellen hat und wahrscheinlich zunächst einmal keine Antwort hat. Außer zu sagen, Jesus, wenn es kommt, dann bewahre du mich auf dem rechten Weg. Die Zeit ist kurz, schreibt er. Und er meint im Grunde genommen, vom Beginn dieser neuen Zeit in Jesus Christus, als Jesus auf die Welt gekommen ist, bis zu seiner Wiederkunft, diese Zeit ist keine ewige Zeit, sondern es wird dieser Moment kommen, wo Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht wann, aber es ist eine dichte, eine gedrängte Zeit. Und auch wenn wir Dinge genießen dürfen, unser Leben genießen dürfen, sollen wir uns doch nicht von all dem so ablenken lassen, dass wir auf Gott, auf Jesus, auf den Willen Gottes, auf die Führung Gottes nicht mehr hinhören können und nicht mehr folgen können. Zeit ist kurz. Also Konzentration auf Gott, Konzentration auf den Willen des Vaters, auf das Wort Jesu Christi. Das eine ja, aber das andere nicht vergessen. Und nicht, wie es in diesem Gleichnis, das Jesus gebracht hat, bei denen, die zur Hochzeit geladen waren, sagten, wir können leider nicht kommen, weil ich muss mein Feld bestellen oder ich habe mir ein neues Auto gekauft. Nein, da waren es Ochsen. Das geht nicht und ich muss noch dieses und jenes tun. Jesus, wenn ich Zeit habe, dann sage ich dir Bescheid. Aber das ist es, wenn wir in diesem Leben so verankert sind, dass uns die Dinge wichtiger werden als Jesus. Im Matthäus-Evangelium hat Jesus gesagt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Auch das schwer vorstellbar, aber wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihm gehorsam sind, dann wird er uns auch mit Dingen versorgen, wo wir sagen, ach, woher wusste der denn das, dass das mein Herzensanliegen ist, weil er uns kennt, besser als wir selber. Er kennt unsere Herzenswünsche und er wird sie auch erfüllen, nicht alle vielleicht, das eine oder andere schon, damit wir darin merken, ja, er lässt uns da nicht im Trocknen und er ist der Urheber aller Freude. Also will er, dass wir auch Freude haben. Und er ist der Versorger in allem. Darauf dürfen wir vertrauen. Also nicht, Jesus, wenn ich Zeit habe, dann melde ich mich bei dir. sondern Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Denn dafür hast du uns nicht aus der Welt herausgenommen, sondern in der Welt gelassen. Dass die Welt an uns erkennt, es gibt Gott. Und er liebt dich. Und er sucht dich. Und er lädt dich ein in die Gemeinschaft mit ihm. Und er will dein Leben reich gestalten und heil machen. Dafür sind wir hier. Dass wir wie ein Bilderbuch sind, in dem andere Menschen lesen können, Bilder lesen können, sehen können, ablesen können. Ach, so ist das mit der Nachfolge. So ist das mit dem Glauben. Und das kann ja richtig Spaß machen. Das kann so richtig erfüllend sein. Und gleichzeitig auch, aha, so gehen Nachfolger Jesu auch mit Niederlagen um. Mit Schmerzen, mit Weinen, mit Trauer. Auch im gegenseitigen Tragen und füreinander einstehen und beten. In einer anderen Übertragung heißen diese oder sind diese beiden Verse so übersetzt. Eines ist sicher, liebe Brüder, die Zeit, die noch bleibt, ist kurz. Deshalb sollen die Männer ihre Ehe nicht zu ihrem wichtigsten Lebensinhalt machen. Weder Traurigkeit noch Freude oder Wohlstand sollen jemanden davon abhalten, Gott mit allen Kräften zu dienen. Wer häufig mit den Angelegenheiten dieser Welt in Berührung kommt, sollte sie nutzen, ohne sich an sie zu binden. Denn die Welt und alles, was zu ihr gehört, wird vergehen. Amen.